Überblick Podcast, der Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte. Mein Name ist Andreas Schmaler, ich bin der Geschäftsführer von CIC und ich freue mich ganz besonders auf die heutige Ausgabe. Wir haben heute einen besonderen Gast ja einladen können und wir beschäftigen uns ja nun intensiv seit vielen, vielen Jahren. Wie viele Jahre das jetzt sind, wissen die meisten, aber ja gerade unsere Feierlichkeiten beginnen zum 30-jährigen Jubiläum von CIC. Und wir wollen heute ein besonderes Highlight bieten und es ist uns tatsächlich gelungen, Professor Dr. Gerhard Fatzer einzuladen, einer der Koryphäen im deutschsprachigen Raum mit viel, viel Background und viel Erfahrung zum Thema Organisationsentwicklung. Und wir haben viele spannende Fragen, die wir sicherlich da heute besprechen wollen. Deswegen freuen Sie sich auf unseren heutigen Podcast.
Adlerblick, der Podcast mit Andreas Schmaler. Ihr Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte.
Ja, lieber Professor Dr. Gerhard Fatzer, ich begrüße Sie ganz, ganz herzlich zu unserem heutigen Podcast und danke jetzt schon mal, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und ich habe es eben in der Anrede schon gesagt, Sie sind sicherlich einer der, ich weiß gar nicht, wie ich Sie betiteln soll, Koryphäen im deutschsprachigen Raum zum Thema Organisationsentwicklung. Und von daher freue ich mich natürlich riesig, heute mit Ihnen sprechen zu können. Und also bevor wir in unsere Inhalte und Themen einsteigen, möchte ich Ihnen aber erstmal natürlich kurz die Gelegenheit geben, Sie selber nochmal vorzustellen, damit unsere Hörenden erstmal erfahren, mit wem wir es denn heute hier zu tun haben.
Okay, guten Morgen und vielen Dank für die Einladung. Bezogen auf meinen Hintergrund kann ich sagen, ich habe begonnen in den Ausbildungen eine Psychologie-Masterausbildung und parallel dazu an der Uni in Zürich Pädagogik, Sozialpsychologie, Philosophie und habe zuerst in der Ausbildung von Lehrerstudenten und in der Zusammenarbeit zwischen Lehrer, Eltern und Behörden gearbeitet. Meine Dissertation war über das Thema Gruppendynamik, gruppendynamische Verfahren und ihre Wirksamkeit. Kam dann als Buchgruppe, als Methode raus und nachher hatte ich das Glück, direkt nach der Dissertation im Rahmen eines zweijährigen Forschungsaufenthaltes über den Nationalfonds finanziert in Amerika, zuerst in Kalifornien, ein paar Schulen zu besuchen. Das war Gestaltpädagogik, das war mit George Brown und nachher dann auch wieder per Zufall an einer großen Konferenz bin ich über humanistische Psychologie bin ich Leuten wie Carl Rogers, Warren Bennis, Fred Masaryk begegnet und die haben mich dann eingeladen, mit ihnen zu arbeiten und mich nachher dann an die Ostküste weiterverwiesen, wo am Massachusetts Institute of Technology der Ed Schein, der Ed Navis ist und in Harvard der Chris Archer ist. Also ich habe sozusagen einen Tour d'Horizon gemacht bei all den Begründern der Organisationsentwicklung und die haben mir die Kunst oder das Handwerk der Organisationsentwicklung beigebracht und ich habe nachher dann beschlossen, das auch über Büchereien, über Zeitschriften in den deutschsprachigen Raum zu bringen.
Ja, Sie hatten ja auch ein beeindruckender Lebensweg, eine beeindruckende Vita natürlich und wer sich mit Ihren Themen und mit Ihren Werken auch beschäftigt, wird da viel, viel spannende Literatur finden. Auch ich habe natürlich auch immer mal wieder schon Dinge von Ihnen auch gelesen und war immer da auch beeindruckt, muss ich sagen. Und es sind ja die Themen, die uns auch beschäftigen in dem, was wir hier bei CIC auch machen. Und deswegen vielleicht nochmal auch so für unsere Hörenden, wenn Sie nochmal beschreiben, was ist denn eigentlich Organisationsentwicklung? Was beschreibt Organisationsentwicklung oder womit beschäftigt sich Organisationsentwicklung? Ich denke, da sollten wir nochmal kurz einsteigen.
Genau, also ich halte mich da sehr an die, also ein lebenslanger Begleiter ist der Edgar Schein gewesen. Wir haben ihn auch immer wieder eingeladen zu Konferenzen in Zürich und jetzt machen wir es halt digital. Und seine Kurzbeschreibung von Organisationsentwicklung ist, es ist eine Wissenschaft, also da gibt es Forschung dazu. Es ist eine Technologie, also das sind die ganzen Tools und es ist eine Kunst und das finde ich eine sehr schöne Beschreibung, weil Kunst beschreibt dann auch sozusagen die Fähigkeit zur Improvisation, die Wahrnehmung und so. Und von daher ist es auch immer empfehlenswert, wenn Sie Organisationsentwicklung betreiben, auch Führungskräfte. Wir bilden ja seit 30 Jahren Coaches und Führungskräfte aus, dass man ein Stück Wahrnehmungspsychologie im Hintergrund hat. Ich habe da Gestalttherapie und Gruppendynamik. Und das Ganze ist im Grunde genommen Organisationsentwicklung ist ein Verfahren, wie man mit Hilfe von verschiedensten Tools, mit Hilfe von verschiedensten Konzepten versucht, eine Organisation und die Führungskräfte da drin und die ganze Kultur langfristig zu entwickeln. Also das ist ein lang angelegter Veränderungsprozess, der halt Elemente von Coaching hat, aber auch eben ganze Architektur, wie man einen Veränderungsprozess aufgleist und durchführt. Also da gibt's halt die ganzen Großgruppenverfahren, alles, was Sie ja auch kennen. Und das ist, ich denke, das Spezielle an der Organisationsentwicklung ist, dass man im Gegensatz zu reinem Coaching die Gesamtorganisation im Blick hat. Und das ist extrem wichtig, weil wir heute die Tendenz haben, dass es viele Ansätze gibt, die bei irgendeiner Zielgruppe beginnen oder mit irgendeinem Konzept, was aber nicht durchdacht ist für das Gesamte.
Für mich ist es natürlich immer sehr spannend, Herr Fatzer, wenn genau jemand wie Sie solche Dinge jetzt erzählt und ich mal genau auf der anderen Seite dann auch sitze als der Fragende und der Zuhörende, weil das ja genau auch die Themen sind, die uns natürlich ja hier tagtäglich beschäftigen mit den Unternehmen, mit denen wir über die vielen Jahre ja auch zusammenarbeiten und wir ja genau diese Organisationen auch genau in dieser Entwicklung auch begleiten auch. Und deswegen finde ich es sehr, sehr spannend, wenn Sie das nochmal auch vor allen Dingen aus Ihrer wissenschaftlichen Sicht ja auch betrachten. Und wenn wir uns mal die Rahmenbedingungen anschauen, in denen wir uns ja nun bewegen, das heißt also vor einigen Jahren, jetzt gehen wir mal in die Zeit vor Corona, haben wir uns ja sehr intensiv schon mit Transformationsprozessen erstmal auseinandergesetzt, bedingt durch die kulturelle Transformation, die digitale Transformation, die ökonomische und die ökologische. Und das wären ja alles schon genügend Herausforderungen gewesen für die Unternehmer und Unternehmen und Führungskräfte und Menschen in Organisationen. Jetzt haben wir durch die ganzen, durch die Pandemie und durch die Putemie und die Black Swans, die alle da rumfliegen, haben wir so ein bisschen den Booster-Effekt jetzt, glaube ich, in der Dynamik bekommen. Was heißt das jetzt? Also was bedeutet das für Organisationsentwicklung? Also was glauben Sie, was müssen Unternehmen jetzt machen, ja, um sich in dieser Transformation zukunftsorientiert aufzustellen?
Genau, also was wir haben natürlich, und wir haben am Anfang der Pandemie eine Interviewserie gemacht mit Ed Schein, mit Otto Scharmer, mit Peter Senge und mit der Amy Edmondson zur Frage, was umfasst diese Krise und wie kann man sie angehen? Und ich denke, was wir erleben ist, dass wir eine, kann man sagen, Multiplizierung von Krisen haben. Für Organisationen oder vor allem für die Führungskräfte und bei Organisationsentwicklung ist ganz wichtig, dass der Prozess auch ganz oben angesiedelt ist. Also das heißt, nicht irgendwas zu starten, wo man beispielsweise mit einer Untergruppe irgendeinen Veränderungsprozess in Gang setzt, sondern sie müssen wirklich auch die obersten Führungskräfte ins Boot holen. Heute heißt es, unter diesen Bedingungen des schnellen reagieren müssen. Und ich meine, das ist für viele, gerade die Zielgruppe, die Sie im Blickfeld haben, für viele KMUs und für viele Familienunternehmen ist das vital, weil ich meine, die Krise ist derart vital geworden, dass man wirklich auch schnell reagieren muss. Organisationsentwicklung setzt aber ein Stück voraus, dass man bereit ist, sich in einen länger dauernden Prozess reinzubegeben. Und das Dilemma heutzutage ist für die Firmen, also wie können sie die schnellen Entscheide, die nötig sind, abstimmen mit einem, kann man sagen, gut platzierten und nachhaltigen Veränderungsprozess. Und das ist, ich habe ja firmenmäßig, als ich zurückkam aus Amerika, habe ich am Anfang vor allem im Bereich Entwicklungsorganisationen, das waren Projekte auf der ganzen Welt im interkulturellen Bereich, Gesellschaft für technische Zusammenarbeit und dann logischerweise kreuz und quer durch die ganze Schlüsselindustrien von Deutschland, also die ganzen Automobil- und Flugbereich und so. Und für mich ist der Bereich der KMUs immer ganz wichtig gewesen, weil ich glaube, das gilt für Deutschland und auch für Europa, dass die KMUs eigentlich 70-80% erarbeiten. Man redet immer noch von den großen Konzernen, aber die wirklichen Leistungsträger sind die KMUs. Und ich habe da auch viele Familienunternehmen begleiten dürfen und das finde ich sehr spannend und es braucht sozusagen als Voraussetzung den Mut des Chefs oder der ganzen Crew, die das steuert und die Einladung an die Mitarbeiter und dann eben eine schön gut aufgestellte Architektur, also das heißt ein Designteam, was das plant, wo man auch Kunden reinholt und dann kann man das schön aufsetzen, aber gleichzeitig haben sie natürlich den Druck, sie müssen sehr schnell entscheiden. Und wir wissen, und ich würde sagen, ich bin da weniger Wissenschaftler, ich bin da mehr Praktiker. Wir wissen, dass 95% der CEO-Entscheide basieren auf reiner Intuition, weil jeder CEO hat das Problem, er hat nicht genügend, nicht vollständige Informationen, er ist angewiesen auf gute Informationen. Die meisten Organisationen sind aber gefiltert, also das heißt, von unten nach oben wird die Information sozusagen verschönert und oben kommt irrelevante Information an und man macht dann schlechte Entscheidungen. Also schönstes Beispiel sind jetzt natürlich die, was abläuft bei Putin oder früher bei Trump. Da sieht man sozusagen Chefs, die vollkommen die sind im Grunde genommen abgekoppelt von der Realität. Und das Schöne an Familienunternehmen ist ja, dass sie den familiären Kontakt haben, also das heißt Aufbau vom Vertrauen und wenn externe Berater dabei sind, einfach einen professionellen Prozess aufbauen.
Das ist natürlich sehr viel Musik in meinen Ohren. Ja, das können Sie sich sicher vorstellen, lieber Herr Fatzer. Wenn wir in eine Organisation reingehen, und da würde ich gerne auch noch mal ein bisschen in die Tiefe auch gehen, weil da haben wir natürlich auch immer natürlich kritische Reflexionen auch. Wir beschäftigen uns zuerst damit, dass wir natürlich auch gerade in der jetzigen Zeit immer noch sagen, wir wollen, genau wie Sie es ja auch sagen, es ist ein Prozess, der geht über mehrere Jahre und wir fangen mit den Unternehmen schon so an, dass wir erstmal einen Zukunftsentwurf auch machen, wo wir sagen, wo wird das Unternehmen aus heutiger Sicht in einer Dekade ankommen können. Also was ist die Vision des Unternehmens, der emotionale Zukunftsentwurf, wie entwickeln wir daraus die Strategie und dann, wie gesagt, geht es in einen Dekadenschritt. Jetzt hören wir natürlich immer mehr ja auch, das muss alles viel schneller sein, Agilität, wer kann überhaupt nur über 10 Jahre denken, wer weiß, was morgen passiert, wir müssen über andere Methodiken, Sprints ja und so weiter, also New Thinking, New Learning, wie verträgt sich das miteinander? Also sagen Sie trotzdem das eine tun, ohne das andere zu lassen, oder müssen wir heute kreativer, schneller werden und dürfen es uns gar nicht mehr erlauben, 10 Jahre zu planen?
Ja, das sind halt Grundannahmen oder Voraussetzungen oder Vorannahmen, die da zum Teil getroffen werden, die nicht stimmen, weil ich meine, es ist vollkommen klar, dass wir nicht die Zukunft in 10 Jahren, wir können es nicht mal in 5 Jahren sagen. Es ist aber extrem wichtig, sich diesen Prozess vorzunehmen, weil der Hintergrund von dem, und das ist auch, war auch mein Glück, ich habe mit dem Larry Lippitt gearbeitet, das ist der Sohn vom Ron Lippitt, und der Ron Lippitt ist der erste Doktorand vom Levin gewesen. Er hat diese berühmte Studie über die 3 Führungsstile gemacht. Und die haben eine Methode entwickelt, die genau das macht und erreicht, was sie jetzt beschrieben haben. Das ist Preferred Futuring. Also das geht auf dem Hintergrund der Forschung auch von Gruppen, dass jede Gruppe die Fähigkeit hat, eine Energie zu kreieren, die sie in die Zukunft bringt. Der Gegensatz dazu wäre sozusagen jammern. Das ist dann, wenn eine Gruppe in eine Depression kommt, weil man so viele Probleme hat. Und genau diesen Prozess gleisen sie auf. Und für mich sind diese Stichwörter, die heute kommen, also New Work oder auch, was es da alles gibt, Holacracy und so, das ist, oder Agilität. Also Agilität ist in der Organisationsentwicklung schon immer der Fall gewesen. Die Beschreibung agile Organisationsentwicklung ist eine falsche Beschreibung, weil jede Organisationsentwicklung ist agil. Wenn das jemand nicht begriffen hat, dann hat er eben keinen Hintergrund in Organisationsentwicklung. Und darum sage ich ja, dafür plädieren, dass man professionell ausgebildet wird. Und vieles vom New Work und so, das sind einfach Buzzwords. Das läuft immer nach dem gleichen Muster ab. Also irgendein amerikanischer, entweder Berater oder Führungsmensch macht irgendeinen Artikel in der Harvard Business Review und dann wird ein Jahr lang dann das Thema deklariert und nachher machen alle Firmen dann, und das war früher genauso, also als Peter Senge die lernende Organisation proklamiert hat, dann haben wir mit Daimler und all den Firmen, hat man dann ein Jahr lang lernende Organisation gemacht und das ist heute genau das Gleiche. Also ich würde sagen, das, was da proklamiert wird und auch ein Stück eingepeitscht wird, das ist alter Wein in neuen Schläuchen. Also ich verstehe das nicht als Abwertung. Das muss man muss das immer sehen. Das haben meine deutschsprachigen Kollegen, also wir haben ja viel mit Gruppen in Deutschland und auch den ganzen Wiener Gruppen gearbeitet, die haben das immer als Kränkung empfunden, so im Sinne von, das hat die amerikanische Organisationsentwicklung uns voraus, da ist sie besser. Nein, überhaupt nicht. Die haben einfach, ich meine, der H-Line hat 1952 gestartet mit seinen, die haben einfach 20 oder 30 Jahre längere Erfahrung. Das ist der einzige Unterschied. Und in einer Kultur in Amerika, wo halt alles möglich ist, aber die natürlich bezogen jetzt auf die europäische Kultur ein paar ganz große Nachteile hat. Also von daher, man muss sozusagen das Gute mit dem Nützlichen kombinieren.
Ja, bin ich völlig d'accord, weil ich stelle dann auch immer gerne natürlich die kritische Frage, wo auch ja kaum dann was anderes beantwortet werden kann. Müssen Sie in Ihrem Unternehmen Entscheidungen treffen, die Sie aus heutiger Sicht länger als 5 Jahre oder 10 Jahre binden? Ja, und es ist ja völlig logisch, wenn Investitionsentscheidungen, Standortentscheidungen, Expansionsentscheidungen und so weiter getroffen werden, dann sind das ja Entscheidungen, die einen teilweise 20 Jahre und länger natürlich ja dann auch festlegen. Also muss ich ja aus heutiger Sicht erstmal in der Lage sein zu prognostizieren, was will ich die nächsten 10 Jahre oder vielleicht länger damit ja auch erreichen. Also wo ist denn meine Vision, wo ist denn meine Strategie? Und wenn ich das auf der anderen Seite natürlich dann auch mit langfristigen Maßnahmen belege, ist das hier die eine Seite. Und auf der anderen Seite muss ich natürlich, und da fand ich jetzt neulich sehr, sehr spannend, da wurde die, genau wie Sie sagen, auf einmal ganz die große News durchs Dorf getragen. Man muss sich jetzt in Quartalsmeetings abgleichen und muss schnelle Quartalsreviews machen und so weiter. Das machen wir seit 30 Jahren. Also es ist völlig klar, dass wir einmal im Quartal die Strategie überprüfen und sagen, was müssen wir jetzt entscheiden. Aber das eine zu tun, ohne das andere zu lassen, ich glaube, darauf kommt es an, oder? Genau diese Verquickung hinzukriegen.
Genau, und ich meine, das ist einer der Gründe, warum wir halt sagen, es lohnt sich, auch in eine solide Weiterbildung oder langfristige Entwicklung der eigenen Führungsleute zu investieren oder auch der Mitarbeiter. Ich meine, was wir da gemacht haben, jeweils in den Projekten in Afrika, das war Parallelentwicklung, zum Beispiel in Marokko über fast 20 Jahre. Das war ein Zuckerrohrprojekt und da sind halt die ganzen Biochemiker, Agronomen, was ist da alles drin? Und wir haben dann am Schluss die ganzen, heute würde man sagen, die ganzen Stakeholder-Gruppen in dem Prozess ausgebildet, auch die ganze Administration mit dem Ziel, dass das, was quasi an Prozessen in dem Projekt aufgebaut wird, nachher in die Mutterorganisation eingepflanzt werden kann. Und das haben sie ja meistens bei den Entwicklungsprojekten nicht, weil die im Normalfall nach 8 Jahren irgendeine Ruine hinterlassen, die dann niemand weiter betreiben kann. Und das ist eigentlich gemeint, also, dass man investiert und die Unternehmen müssen logischerweise Zukunftsentscheidungen fällen. Und ich meine, das sieht man heute auch mit der ganzen, was es da gibt, Globalisierung, Deglobalisierung, also dass der Entscheid zum Beispiel, und da sind die Schweizer genauso fehlgeleitet gewesen, zu produzieren in China, und ich habe ja in China auch gearbeitet, also wo man einfach weiß, da gibt es keinerlei Qualitätsbewusstsein, es gibt keinerlei Umweltbewusstsein, weil China halt direkt von der Agrarkultur in die IT-Kultur, die haben die ganze Industrialisierung nicht durchgemacht im Sinne der Entwicklung. Und darum nützt es uns nichts, sozusagen unsere Prozesse oder das Gleiche ist im IT-Bereich, wenn das nach Indien ausgelagert wird, ich habe das bei SAP erlebt, dann ist halt das Problem, also wie können wir das integrieren in die lokale Kultur und sozusagen ein global agierendes Netzwerk werden. Und bei Familienunternehmen ist es ja sehr häufig so, also gerade in Deutschland, dass die ganze Zulieferindustrie und so, das sind eigentlich die Entwickler von sehr kreativen technischen Lösungen. Das heißt, die haben das Potenzial, das sozusagen weltweit Kunden zu finden, aber heute kommt dann das Problem mit den ganzen Lieferketten, also und das, ja, wie geht man mit dem um? Das muss sich ein Unternehmen überlegen und auch dann sagen, ja, sind wir zu abhängig von irgendeiner Energiequelle und was heißt das langfristig? Also, dass nicht das passiert, was wir im Moment erleben, also dass quasi ein ganzer Kontinent sich umorientieren muss in kürzester Zeit auf ganz andere Energiequellen abzustützen.
Ja, sehr, sehr spannend. Herr Fatzer, ich habe zwei, auf jeden Fall unbedingt noch zwei Themenkomplexe, die ich mit Ihnen gerne nochmal besprechen möchte oder auch Ihre Meinung dazu hören möchte. Deswegen würde ich gerne nochmal ein weiteres Thema nochmal ansprechen, was für uns auch immer sehr zentral ist und sehr wichtig ist. Wenn wir in Unternehmen reingehen, Sie haben es gerade schon gesagt, es geht ja los, in kleineren Organisationen geht es vielleicht um 5 bis 10 Führungskräfte, dann bis hin vielleicht hoch zu 50, 60 oder 80 Führungskräften, wenn es Unternehmen sind mit vielleicht dann 2000 Mitarbeitern. Und wo wir immer ganz, ganz besonderen Wert darauf legen, ist, dass wir von Beginn an ein Führungssystem mit auch klaren Führungsinstrumenten etablieren, wo wir sagen, das ganze Führungsteam sozusagen spielt in einer Klaviatur. Also es gibt eine gleiche Ablauforganisation, was die Regelkommunikation angeht, was die Mitarbeiter-Zukunftsgespräche angeht, was die Feedback-Systeme angeht und so weiter. Also nicht jede Führungskraft kann es so machen, wie sie es für richtig hält, ja, sondern wir haben eine Vorgabe, dass alle Führungskräfte quasi in einem System spielen. Und wenn neue Führungskräfte dazukommen, werden die gleich in diesem System eingearbeitet, sodass dadurch für die Organisation Sicherheit besteht. Wie wäre da Ihre Meinung dazu? Wie sehen Sie das? Wie gehen Sie da ran? Oder was sind da Ihre Erfahrungen?
Ja, ich finde das ganz wichtig, dass es sozusagen unternehmensweit auch abgestimmt wird, weil ich meine, das ist ja im Moment auch so ein bisschen die Verwirrung mit diesem ganzen Trend der Agilität, was dann zum Teil zum Missverständnis führt, also dass man davon redet, hierarchiefreie oder flache Organisationen zu haben. Und wir wissen ja, der frühere Trend zu flachen Organisationen, der war ja entstanden aus der Automobilindustrie, das kam auch von dieser Untersuchung der japanischen Prozesse durch eine Gruppierung am MIT. Und nachher haben alle quasi flache Hierarchien, dann gab es, und man merkt einfach, das kann nicht die Lösung sein, sondern es ist wirklich wichtig, das abzustimmen im ganzen Unternehmen. Und wenn, wie gesagt, ein Veränderungsprozess aufgegleist ist, das Grundprinzip, und das kommt halt vom Larry Lippitt, Ron Lippitt, es braucht eine Designgruppe, die das plant, die das steuert. Und da sind ein paar, die externen Berater, sind aber auch Kunden dabei und die ganzen internen Gruppen. Und damit man da wirklich die Verantwortung auch übernimmt für den Prozess und das konzernweit oder dann unternehmensweit im Grunde genommen kommuniziert. Ich meine, ich habe ein schönes Beispiel im Moment. Ich unterrichte ja auch seit langer Zeit an der Uni Innsbruck. Da haben wir einen Kollegen eingeladen, der von das Thema Unternehmenskultur vorgestellt hat von DM, also das ist nicht Drogerie Müller, sondern die andere Firma. Und die Frage ist dort, da hat sie einen sehr charismatischen Gründer mit einem starken Standort Deutschland, dann gibt es den Standort Österreich und es sind aber über die Zeit die ganzen insgesamt 13 Länder dazugekommen, aber viele dann auch aus Osteuropa. Und jetzt ist die Aufgabe dieses Kollegen, wie können Sie diesen Prozess sozusagen auch in anderen nationalen Kulturen, wo halt beispielsweise eine Befehlskultur herrscht oder so, so einführen, dass das konzernweit auch übereinstimmt. Und dann haben Sie, und darum finde ich das Werk von Schein so spannend, also es geht um Prozessberatung, aber es geht um Kulturentwicklung. Und die neuesten Konzepte sind da vorurteilslose Führung. Also was heißt das genau und wie setzt man das um? Und eben, wie sorgt man dafür, dass es im Unternehmen wirklich einen Gleichklang gibt, dass nicht quasi jede Abteilung irgendwas Beliebiges macht, weil ich meine, dann haben Sie das Problem, dass bestimmte Teile des Unternehmens einfach wegfallen oder ganz andere Richtungen machen. Und das muss ein Prozess sein, der muss organisch aufgebaut sein, also nicht mit Zwang, weil eines der Grundprinzipien der Organisationsentwicklung ist, Veränderungen können Sie nie via Zwang einführen. Das sieht man ja heute auch, also in der Politik. Es gibt wunderbare Beispiele in die Richtung. Also ich bin da voll bei Ihnen mit diesen, dass das ganz wichtig ist, dass einen Gleichklang herzustellen und das auf eine demokratische Art und Weise, also dass jede der Zielgruppen sich einbringen kann in den Prozess und dass man es gemeinsam steuert.
Ja, das also völlig d'accord. Also integrativer Führungsprozess, das sehe ich ganz genauso. Und ich würde auch gerne gleich nochmal über das Thema Kultur mit Ihnen auch sprechen. Also nur, das, ich wollte das nochmal vorher zumindest nochmal festigen. Also unser Erfahrungswert ist, dass die Organisationen am meisten Drive verlieren, dadurch, wenn eine Führungskraft wechselt, ja, oder eine Führungskraft ersetzt werden muss. Also Wechsel kann ja sein, dass sie innerhalb der Organisation eine andere Aufgabe übernimmt. Das heißt ja gar nicht mal unbedingt, dass sie gehen muss oder dass sie geht, und sondern einfach nur eine andere Aufgabe übernimmt. Oder wie gesagt, tatsächlich eine neue Führungskraft in eine Position reinkommt, dass letztendlich dadurch der meiste Drive verloren geht, wenn es kein Führungssystem gibt. Weil ja diese neue Führungskraft macht es ja dann vielleicht wieder ganz anders, so wie sie es für richtig hält. Der bringt andere Dinge mit, andere Führungsinstrumentarien mit. Der eine macht Mitarbeitergespräche, der andere macht keine. Jetzt ist die Organisation wieder verunsichert, weil die Mitarbeiter jetzt nicht wissen, was macht der jetzt. Ja. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen ein Führungssystem etabliert haben, was allen handelnden Personen in der Organisation die Sicherheit gibt, dass die Dinge, die wir vorher gemacht haben, auf jeden Fall so weitergeführt werden. Also der Rahmen sozusagen ist der gleiche, weil ich mich dann natürlich viel mehr auf die Inhalte konzentrieren kann, was wir besser machen können oder was wir zur Kundenorientierung besser machen können und so weiter, anstatt immer wieder sich damit so beschäftigen zu müssen, wie werden wir denn jetzt eigentlich geführt?
Genau, ja. Und das illustriert im Grunde genommen ja das Thema Führung, dass das ein ziemlich komplexes und ein ziemlich, kann man sagen, auch organisches Thema ist. Und da entstehen halt, da gibt es sehr viele falsche Bilder. Und eine Kollegin, mit der wir auch arbeiten jetzt seit 2006, die ist die Barbara Kellermann, die ist von der Harvard University, die hat dieses berühmte Buch 204 Bad Leadership, da hat sie schlechte Führung untersucht. Das waren alles Politikerbeispiele und sie sagt heute sehr provokativ, dass es macht überhaupt keinen Sinn, Forschung zu machen zu guter Führung und eine Riesenindustrie zu entwickeln, wo man den Führungskräften ideale Führungsmodelle beibringt, die sie nie umsetzen können, sondern wir müssen daran arbeiten, wie findet Führung tatsächlich statt. Und was sie auch speziell betont, dass man nicht nur die Leaders, sondern auch die Followers anschauen muss. Also sie hat sehr spannende Forschung, dass eigentlich gute Führung oder eine Führungscrew ist immer dann gut, wenn sie entsprechend unterstützt wird. Das heißt, sie braucht auch bei den Mitarbeitern unterstützende Kräfte. Und das illustriert genau das, was Sie sagen, dass es braucht ein Führungssystem, was auch nicht von einer einzigen Person allein abhängt. Das heißt, und da gibt es ein spannendes Konzept von Cantor, der sagt, ein Führungssystem umfasst eigentlich 5 oder 6 Personen, die je nach Entwicklungsphase der Organisation im Vordergrund stehen. Es gibt sozusagen den operativen Führer, dann gibt es den Visionären und je nach Fähigkeiten im Führungsteam sollte man dann schauen, dass der eine oder andere dann aufgabenmäßig genau an dem Zeitpunkt im Vordergrund ist. Und das Problem ist ja bei, da gibt es ein schönes Beispiel bei Shine, also er hat ja 33 Jahre lang Digital Equipment begleitet und das war ein Doktorand von, der Ken Olsen ist ein Ingenieur gewesen vom MIT und durch alle Phasen hindurch, 33 Jahre, das ist ein ganzer Lebenszyklus und diese Organisation ist super erfolgreich gewesen, ungefähr 20 Jahre. Und hatte ein paar Grundannahmen bezogen auf die Produkte, die dann dazu geführt haben, dass sie Computer geschaffen haben, die zwar perfekt funktioniert haben, aber sie haben die ganze Entwicklung der Personal Computers verpasst, weil sie gesagt haben, das ist nicht wichtig. Und als es dann ja quasi so weit war, dass Personal Computers auf den Markt kamen, hatten sie keine Produkte und sind innerhalb von etwa 8 Jahren vom zweitgrößten und zweiterfolgreichsten Konzern zu einem Übernahmekandidaten geworden. Und das hat damit zu tun gehabt, dass der Ken Olsen eine Biografie und wir sagen, dem Karriereanker hat, die ihn befähigt hat, die Pionierphase sehr gut zu leiten und nachher die nächste Phase, wo es dann halt um Differenzierung geht und wo die Organisation wächst wie wahnsinnig, dann muss man die Rollen verteilen, muss eben genau das machen, was Sie sagen, Führungssystem aufbauen, und das interessiert halt die Pioniere nicht so, die gründen dann lieber die nächste Organisation. Und in dem Sinne ist es wichtig, dass ein Unternehmen ein System aufbaut, was aus mehreren Personen und ihren Kompetenzen besteht.
Ja, sehr schön, wunderbar. Ja, da sind wir völlig d'accord. Danke da auch nochmal für Ihre Ausführungen dazu. Sie haben eben gerade schon ein Thema angesprochen und das würde ich natürlich gerne an der Stelle auch nochmal vertiefen wollen, und zwar das Thema Kultur. Ja, und das Thema Kultur beschäftigt uns natürlich sehr, sehr intensiv, ja, weil wir ja auch da im Sinne von Great Place to Work agieren, führen wir in Unternehmen sehr nachhaltig Kulturprozesse auch ein, weil wir genau auch sagen, Kultur ist die Grundlage für alles, ist der Nährboden für alles. Deswegen würde ich gerne natürlich auch von Ihnen nochmal dazu auch ein paar Aussagen hören wollen. Was heißt für Sie Kultur in einem Unternehmen? Was bedeutet für Sie Kultur in einem Unternehmen? Und vor allen Dingen aus Ihrer Sicht auch, wie kann man Kultur nachhaltig in einem Unternehmen verändern und dann auch natürlich auch immer wieder leben?
Ja, also das Thema Kultur ist ein spannendes Thema, und der Schein hat das Jahr 1985 mit seinem, kann man sagen, Jahrhundertbuch, ist eines der wichtigsten Bücher, Leadership and Culture, beschrieben. Und seine Grundbeobachtung war einfach diejenige, das Thema Kultur ist bis dahin unterschätzt worden. Und man hat herausgefunden, dass die meisten Veränderungsprozesse, die auch konzernweit, und wir haben in den 80er Jahren die Firma Ford europaweit begleitet, mit der Sonja Sackmann zusammen und dem Managementzentrum, dass das Thema Kultur vernachlässigt wurde, und dadurch hat es keine Nachhaltigkeit gegeben. Also es waren keine stabilen und nachhaltigen Veränderungsprozesse. Und das Thema Kultur ist insofern spannend, weil es beschreibt, der Schein hat ja diese 3 Ebenen beschrieben, und das Wichtigste sind die Grundannahmen, und die Grundannahmen, die Menschen, die Führungskräfte über das Thema Führung, Steuerung, Veränderungen so haben. Und die haben sie alle, und das finde ich bei Schein sehr spannend, ganz pragmatisch. Kultur sind sozusagen, das ist die Lerngeschichte der Organisation von Anfang bis zu der Phase, wo sie jetzt ist. Und die ganzen Grundannahmen, die Menschen da drin gebildet haben, und zwar in der Auseinandersetzung mit Krisen oder Herausforderungen. Also eben, wenn wir das Beispiel Digital nehmen würden, die Herausforderung dort war, von einem genialen Großcomputer umstellen zu können auf kleine Personal Computers. Und weil das geniale Ingenieure haben, haben sie gesagt, das ist für uns nicht relevant, und das war eine tödlicher Irrtum. Und weil man sozusagen nur Leute hatte mit diesen Grundannahmen, das steuert, und das ist das Spannende bei Kultur, diese Grundannahmen steuern das ganze Verhalten. Und wenn Sie dann sich zum Beispiel überlegen, warum kommen wir in diesem Veränderungsprozess nicht vorwärts, warum gibt es Widerstand oder warum gibt es Angst oder so, dann können Sie das herausfinden, indem Sie beispielsweise mit einem Team die ganze Entstehungsgeschichte anschauen und solche Herausforderungssituationen, das können Krisen oder eben was wir jetzt haben, das sind Riesenherausforderungen. Und dann ist ja die Frage, wenn wir das thematisieren, die einen finden, wir brauchen viel Zeit, andere finden, wir müssen sehr schnell reagieren. Das sind alles Beispiele von Grundannahmen. Und wenn Sie das nicht sozusagen bewusst machen können in einer Führungsgruppe, dann verstehen Sie nicht, was da abläuft, weil die Menschen sind gesteuert durch diese Grundannahmen und die sind aber nicht mehr bewusst und in sehr vielen Organisationen sind sie tabuisiert. Und das Modell, was Schein ja neuestens hat, was wir auch verwenden, ist der Lily Pond, also ist quasi ein See oder ein Weiher. Und die Organisationskultur ist sozusagen im Untergrund, die sieht man nicht. Früher war es ja das Eisbergmodell, das ist aber viel zu, ja, kann man sagen, technisch, sondern es ist wie ein Untergrund und da sind dann die ganzen Grundannahmen, die muss man sozusagen thematisieren. Und das zweite ist ein Beach-Modell, wo man dann sieht, wie die Veränderungsprozesse an Land kommen und wo es Wellen gibt, wo man auch Winde hat, also er nennt das Rückenwinde oder Gegenwinde, wo man im Grunde genommen eben genau diese Herausforderungen, vor denen das Team oder die Organisation steht, formuliert und das aber runterbringt bis auf die Ebene, was hat da jeder für Erfahrungen gemacht und wie gehen wir das jetzt gemeinsam an? Und dann können Sie durch einen solchen Prozess Nachhaltigkeit generieren. Und das ist im ersten Moment, ist das vielleicht schwierig zu erklären, weil viele Führungskräfte sind ja sozusagen Schnellschüsse gewohnt. Also die sagen, ja, das ist Unsinn, wenn wir haben die Zeit nicht und so. Aber es rächt sich, wenn man das nicht macht. Also weil eben in Krisensituationen haben wir die Tendenz, die schlechtestmöglichen Verhaltensweisen hervorzubringen. Und darum muss man es anschauen, damit es nicht passiert in Zukunft.
Ja, das sehr ist schön. Ja. Also ich könnte Ihnen da wirklich noch stundenlang weiter zuhören, weil das einfach so schön ist, weil es sich so sehr deckt mit dem, auch wie ich das in meinen Erfahrungen auch erlebt habe oder erlebe auch. Und also wir propagieren in dem, was wir machen, dass wir in Unternehmen keine Leistungskultur fördern wollen, sondern dass wir Leistung aus Kultur leben wollen. Und dann gehen wir genau rein, indem wir, wie Sie sagen, die Annahmen, dass wir über die Grundwerte, was heißt denn in unserer Organisation Vertrauen, was heißt denn Glaubwürdigkeit, ja, was heißt denn Respekt, Wertschätzung und so weiter, Teamgeist, ja, Entwicklung. Also was heißt das konkret für alle Personen? Und wenn wir zum Beispiel, ich sage jetzt mal, in einem Bauunternehmen agieren, dann nehmen wir die gewerblichen Mitarbeiter, den Baggerfahrer, nehmen wir da mit, ja, und fragen die, was bedeutet das für dich? Ja, und dass wir wirklich quasi alle in diesen Prozess reinholen und daraus dann diese Werte auch wirklich mit konkreten Handlungsbeispielen belegen, über alle Hierarchieebenen hinweg, ja, und das immer wieder und immer wieder reflektieren, die Werte immer wieder messen, die Werte immer wieder besprechen, sodass wir in der gesamten Organisation, und wenn es 1000 Mitarbeiter sind, ja, diese Werte über die Didaktik, über die Jahre immer mehr zum Leben bekommen, ja, und das ist für uns der Nährboden, wo wir sagen, daraus entsteht nachher wirklich die Veränderung und die Weiterentwicklung.
Genau, und Sie können es, also das wichtige Ziel ist ja, und darum ist das Kulturthema überhaupt entstanden, also wie kann man eine Kultur der Veränderung etablieren, das heißt dann auch ein Stück, und das ist ja da gemeint jeweils mit Agilität und so, das sind einfach andere Stichworte für das, also flexibel reagieren, eine Vision nicht für immer und ewig festzimmern. Aber was heute ja passiert ist, dass man dann sagt, wir machen das gar nicht mehr, also das muss man, und es wird dann ein Stück weit beliebig und es ist bekannt, dass man ab einer gewissen Größe muss man eine Organisation steuern und Sie können das ja also sehr schön sehen, wenn man die Entwicklung eines Teams zu einer Organisation, gerade bei Familienunternehmen kann man das sehen, ab wie vielen Personen muss man sozusagen aufteilen. Am Anfang haben Sie die ganzen Pioniere, da machen alle alles und irgendwann merkt man dann, ja, der eine hat mehr Talent für das, der andere für das oder wenn Produkte entwickelt werden und Sie müssen Arbeitsteilung machen und die Frage ist ja dann, wie macht man das? Und was wir ja begleiten, sind sozusagen Strukturierungen oder ich sage ja, Organisation ist eine soziale Erfindung und ich meine, die Tatsache, die kann man hierarchisch machen, die kann man aber auch nicht hierarchisch machen, die kann man, da gab es halt dann, agil ist halt das neueste Stichwort. Aber wie gesagt, ich bin da voll bei Ihnen, das machen wir seit 30 Jahren und jeder gute und gut ausgebildete Organisationsentwickler hat das schon immer gemacht, also diese Werte zu fördern, voranzutreiben. Und in dem Sinne Aufbau vom Vertrauen oder eben Schein nennt das Vorurteilslosigkeit, also die Fähigkeit, Fragen zu stellen. Und wenn Sie das natürlich einer Organisation oder einer Führungskrew sagen, die in einer massiven Krise ist, dann werden die am Anfang nicht bereit sein, sich in sowas einzulassen. bis sie eben erlebt haben, dass die Qualität der Entscheide ganz entscheidend besser wird. Und das ist sozusagen die Kunst, die wir ja machen müssen. Also sie davon überzeugen, dass es sich lohnt, sich in diesen Prozess einzulassen. Aber gleichzeitig natürlich die schnellen Entscheide, die müssen ja parallel laufen, weil ich meine, die Organisation hat nicht 10 Jahre Zeit, für die und die Elemente der Vision sich zu entscheiden, sondern da müssen gemeinsam alle ins Boot kommen und eben, das ist der Hintergrund, ja, die Zukunftsenergie kreieren. Und der Punkt dort beim Preferred Futuring heißt ja, wir projizieren die Vision in die Zukunft, und das ist wie eine Angel, die man auswirft, und dann ziehen sie sich durch diese Vision in die Richtung. Und das ist dann das Geheimnis auch, warum plötzlich halt Teams erfolgreich sein können, die vorher das nicht waren, weil sie die Energie zusammen fokussieren, und vorher halt hatten sie eine Ansammlung von Einzelkämpfern. Und genau diese Prozesse begleiten wir, und da ist die Kultur natürlich ganz wichtig. Was aber auch wichtig ist zum Thema Kultur: Kultur ist etwas, was man nicht managen kann, und das war ja auch der Ausgangspunkt der damaligen Diskussion. Das waren Peter Swarterman, die haben damals in den 80er Jahren diese Studie zu erfolgreichen Organisationen, starke versus schwache, und dann hat man nachher immer geschaut, sind wir eine schwache Firma oder sind wir eine starke Firma. Das sind völlig falsche Richtungen, weil Kultur, das sagt der Ed ganz klar, die kann man pflegen, die kann man bewusst machen, und dadurch wird sie wirksam, aber man kann sie nicht managen im Sinne von Druck aufsetzen, dass eine ganz bestimmte Kultur entstehen muss. Und ich meine, Kulturentwicklung können Sie auf verschiedene Art und Weise machen. Eine davon ist, wie Sie es auch beschrieben haben, dass man beispielsweise neue Führungskräfte reinnimmt. Das war dann bei Digital auch der Fall. Also da hat man dann begonnen, marketingorientiert, aber es war dann halt leider zu spät. Also das heißt, das Timing ist auch sehr relevant bei Veränderungsprozessen.
Lieber Herr Fatzer, ich schaue mit ganz großem Schrecken auf die Uhr. Ja, die Zeit rennt, und ich glaube, wir hätten noch Stoff für den ein oder anderen weiteren Podcast, um da manche Themen nochmal in die Tiefe zu bringen, wo ich mich natürlich sehr darüber freuen würde, wenn ich Sie auch wieder einladen darf. Und ich würde gerne nochmal so ein bisschen, wenn wir auf die Zielgerade kommen. Wir haben im Vorgespräch heute ja festgestellt, und Sie haben es ja auch schon jetzt immer wieder mal genannt, und viele von uns wissen es ja auch, 30 Jahre haben Sie jetzt Ihre Trias-Staff-Beratertätigkeit, 40 Jahre sind Sie jetzt insgesamt in dem Kontext unterwegs. Wir haben uns vorher auch mal über unser Alter auch ausgetauscht, und sind beide zu dem Ergebnis gekommen, dass wir auch noch die nächsten mindestens mal 20 Jahre weitermachen wollen, mit großer Herausforderung, ich vielleicht sogar noch 30. Vielleicht auch dazu nochmal Ihre Motivation. Was treibt Sie an, jetzt noch mit dieser Leidenschaft und mit dieser Begeisterung nach wie vor da tätig zu sein und über Ihre Themen zu referieren? Was ist Ihr Why?
Ja, das Geheimnis davon ist das, was der Ed Schein formuliert hat. Also er hat ja als Voraussetzung für vorurteilslose Führung gesagt, es ist notwendig, und das kann man auf die Führungssituation, aber auch jetzt bei uns auf die Beratungssituation übertragen. Es ist notwendig, dass neugierig zu sein, offen zu sein, weil das unterscheidet uns ja auch von den sogenannten Expertenberatern. Also ich habe auch sehr viele Leute aus Boston Consulting, McKinsey, Roland Berger und so ausgebildet. Und dort ist ja die Devise, dass man sozusagen mit seinen Rezepten zum Kunden geht und dann versucht, den mit welchen Mitteln auch immer entweder in das rein zu verführen oder möglicherweise sogar reinzudrücken. Und das ist bei uns ganz anders. Und ich meine, die Motivation ist, dass halt jedes Projekt, auch wenn Sie 30 Jahre später ein Projekt machen, ist wieder völlig anders. Das ist auch einer der Gründe, warum das System ein erfolgreiches Kulturmodell einer Organisation beim anderen einzuführen, das funktioniert nie, weil ich meine, Sie haben es immer mit lebendigen Menschen zu tun, Sie haben es mit immer neuen Situationen zu tun, jetzt immer mit neuen Marktherausforderungen. Das heißt, man muss jedes Mal das wieder gemeinsam kreieren. Und es ist sozusagen diese Gestaltungsfähigkeit. Und eben, wir sagen dem, es ist Handwerk, es ist aber auch Kunst. Und es ist einfach großartig, dann zu erleben, wie sie über eine längere Zeit eine Gruppe oder Organisation begleiten können und die Dinge aus dem Boden zaubern, ja, wo man einfach staunt. Und ich denke, das ist, ist sozusagen das Spannende, die menschliche Kreativität. Und für mich ist, wie gesagt, der Edschein ein wunderbares Vorbild. Er ist jetzt 94, hat ungefähr vor 6, 7 Jahren mit seinem Sohn, der im Silicon Valley auch als Manager gearbeitet hat, ein Institut, und die schreiben jedes Jahr irgendein neues Buch oder revisen die alten und sind vollkommen aktiv noch tätig. Und ja, ich denke, unser Metier ist im Grunde genommen, wie ich es am Anfang gesagt habe, ein langfristiges Anti-Aging-Programm, wie Sie jung bleiben und neugierig bleiben und ein Stück weit auch vielleicht dann verrückt oder kreativ, also so, wie es ja der Steve Jobs auch formuliert hat. Und ich denke, das ist ja auch die Motivation von Unternehmensgründern oder Gründerinnen, das Spannende und diese Neugierde auch lebenslang zu behalten. Das ist eigentlich das relativ simple Erfolgsgeheimnis dahinter.
Ja, Professor Dr. Gerhard Fatzer, ein, ich glaube, wunderschönes Schlusswort. Man hätte es gar nicht schöner ausdrücken können. Und ja, also wenn ich Ihre Begeisterung sehe, jetzt, das wäre wieder ein Argument, dass wir aus dem Podcast noch einen Podcast machen demnächst, dass man auch die Menschen dabei sieht. Also Ihr Strahlen dabei und Ihre Augen, wie sie glänzen dabei, wenn Sie darüber reden, ist einfach wunderschön. Und das zeigt ja auch wirklich, mit welcher Leidenschaft Sie das Ganze auch machen. Und ich habe auch am Freitag bei unserer Jubiläumsveranstaltung gesagt, wir hatten ja jetzt nun auch 30 Jahre CEC und haben darauf zurückgeblickt, dass ich auch für mich, ich habe das Gefühl, wir haben gerade angefangen, also es geht gerade los. Also viele, die ja jetzt dann auch sich irgendwann in dem Alter auch damit beschäftigen, ja, jetzt mal weniger zu machen und so weiter. Also ich habe gerade das Gefühl, wir fangen gerade an. Und ich freue mich auch wirklich gerade jetzt auf die nächste Zeit, weil wir so viele Herausforderungen haben, die wir jetzt ja zu bewältigen haben durch die Rahmenbedingungen, und dass wir jetzt den Unternehmen damit einen Beitrag auch leisten können, wie wir sie dahin führen, dass sie durch diese Transformationsprozesse sich zukunftsorientiert aufstellen können, und das mit einer tollen Organisationsentwicklung. Ich glaube, da haben wir eine Menge zu tun noch in den nächsten Jahren. Und ich sage an der Stelle erstmal, ja, vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit ja genommen haben heute für dieses Gespräch. Für mich war es heute nochmal, ich habe ja auch ganz bewusst mal ein paar Fragen gestellt, um auch mal zu hören, wie Sie das sehen auch. Und zum Glück haben Sie so geantwortet, dass ich das, was wir machen, genau wieder bestätigt gesehen habe in unserem Weg. Und es hätte ja auch ganz anders ausgehen können. Also von daher sage ich auch nochmal, das war für uns heute nochmal für CEC so ein bisschen auch der Stresstest. Ja. Und ich fühle mich heute nochmal mehr bestätigt in dem, was wir machen. Und ich freue mich darauf, Sie auch bestimmt bei einer unserer nächsten Veranstaltungen mal auch als Speaker auch einladen zu können. Und würde mich sehr, sehr freuen, wenn Sie sich da auch die Zeit nehmen, dabei zu sein. Und sage an der Stelle erstmal Danke und würde Ihnen natürlich nochmal auch die Möglichkeit geben, nochmal für Ihre Verabschiedung oder für Ihr Schlusswort, Herr Professor Dr. Gerhard Fatzer.
Ich kann das nur bestätigen und ich denke auch, ich bin da gerne bereit, weil ich denke, eines meiner Missionen ist das natürlich auch im Sinne der ursprünglichen Gründer, die ich halt sehr lange kennenlernen durfte und auch die eigenen Prozesse begleitet haben konnte, weiterzugeben, weil ich denke, und das hat der Larry Lippitt, also der Sohn von Ron Lippitt, auch gesagt, er hat gesagt, wir haben das Know-how, wie man solche Prozesse eintütet. Wir wissen, wie Demokratisierung funktioniert, wie Veränderungsprozesse von unten und von oben gesteuert werden können und gemeinsam aufgegleist werden können. Und ich denke, dass dieses Know-how und auch diese Erfahrung weiterzugeben und eben diejenigen zu unterstützen, die halt operativ mit ganz spannenden neuen Produkten, Prozessen und Dienstleistungen unterwegs sind, das ist eigentlich das Spannende. Und da sind wir ja gleichermaßen unterwegs und auch zeitmäßig, denke ich, absolut vergleichbar. Und ich danke Ihnen sehr für die Einladung zu diesem Podcast. Es hat mir genauso viel Spaß gemacht wie Sie. für sich geschildert haben. Und das ist natürlich ein Glücksfall, wenn man sozusagen sich gegenseitig dann auch ein Stück bestätigen kann, weil eines der wichtigsten Themen ist ja auch, wie man sich gegenseitig unterstützt, weil solche Prozesse Energie und Ausdauer brauchen.
Vielen Dank. Ja, damit sage ich natürlich danke nochmal auch an alle Hörenden, die heute dabei waren oder dabei sind, die sich den Podcast natürlich auch dann auch wieder für ihre Impulse dann auch vergegenwärtigen. Dafür wollen wir ja auch immer wieder auch antreten. Und ja, ich möchte natürlich an der Stelle nochmal darauf hinweisen, unsere Jahreskongressveranstaltung am 20. und 21. Oktober ist jetzt mittlerweile auf allen Kanälen einzusehen. Wir haben ein sehr, sehr spannendes Programm für Sie da zusammengebracht, auch mit spannenden Vorträgen, Best-Practice-Beispielen. Und Sie können sich über die Homepage ja schon auch anmelden. Die diversen Einladungen sind rausgegangen, jetzt auch in den letzten Tagen, die müssten Sie auch erreichen. Möchte nochmal explizit darauf hinweisen, dass wir an dem 20. den Tag der ERFA-Treffen machen, wo sich Unternehmer bis 150 Mitarbeiter und Unternehmer und Führungskräfte über 150 Mitarbeiter zusammenfinden zum gegenseitigen Erfahrungsaustausch. Ich denke, auch der heutige Podcast hat wieder genügend Gesprächsstoff geliefert. Und dann haben wir noch den ERFA-Kreis für die Leitbildung und Kulturbeauftragten aus den Unternehmen. Also den auch natürlich auf jeden Fall nutzen, weil auch das Kulturthema damit natürlich nochmal einen besonderen Stellenwert auch bekommt. Und ja, es gibt, glaube ich, wieder spannende Wochen. Die Strategieprozesse stehen jetzt wieder an in den Unternehmen, die es entsprechend vorzubereiten gilt. Und von daher wünsche ich Ihnen jetzt erstmal an der Stelle eine erfolgreiche Woche, viele, viele gute Erlebnisse bei den Dingen, die Sie sich vorgenommen haben und sage bis bald, Ihr Andreas Schmaler.
Ihr Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte. Wir bedanken uns für Ihr Zuhören und würden uns über eine Bewertung freuen. Gerne abonnieren Sie uns auch auf der Plattform Ihrer Wahl, empfehlen Sie uns weiter und besuchen Sie unsere Homepage. Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Woche und bis zum nächsten Mal.